Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Wolfgang Back.
Vielen Dank.
Wir haben uns wieder versammelt und wollen die 74. Folge und am 29.10. heute ins Internet stellen.
Boah,
und
das geht schnell, rasend geht das vorbei.
Mit muss ich auch sagen, was? Also nächste Woche haben wir dann schon, ich hätte fast gesagt ein Dreivierteljahrhundert, aber Dreiviertelhundert, das ist eine ganze Menge.
Die 100. Sendung?
Nein, ein Dreiviertelhundert. 75 ist ja noch nicht 100. Also
gut.
Wir haben eine Reihe Themen wieder zusammengetragen und wollen auch diesmal wieder nicht so viele Themen haben, sondern eher doch etwas tiefer hineingehen.
Darf ich mal kurz sagen, was mich am meisten interessiert, das ist die Story mit deiner Schwiegermutter. Da ist ja wohl etwas passiert, das darf gar nicht wahr sein.
Aber da sind ein paar Sachen passiert, das geht ja jetzt seit Monaten. Erstmal.
Erzähl nicht so viel, wir kommen ja gleich dazu.
Ach so,
na gut. Ich will das nur vorweg sagen, das ist die Nummer, die mir am meisten imponiert hat.
Mhm. Ja, also mich hat sie am meisten geärgert. Aber naja, die Europäische Union will da etwas durchdrücken. Da gibt es ein Unternehmen, welches die EU berät. Und dort ist man der Meinung, man sollte Computer in der EU grundsätzlich ohne Betriebssystem verkaufen. Wir wollen mal darüber sprechen. Gesprächspartner haben wir leider nicht bekommen.
Hat er abgesagt?
Der hat abgesagt, ja.
Warum?
Keine Zeit oder so, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wir haben dann einen Anwalt am Telefon und er klagt gegen Unbekannt, obwohl er genau weiß, gegen wen er klagt, wegen ungewollter Windows-Updates.
Bei ihm auf dem Rechner hat man das Updates draufgeschoben.
Obwohl er vorher gesagt hat, möchte keine.
Er will es nicht.
Obwohl er manchmal Updates will, sagt er uns nachher ja auch noch im Gespräch. Aber er will selbst entscheiden, wann diese Updates stattzufinden haben.
Und am Ende wollen wir dann nochmal Zeigefinger heben und sagen, seid vorsichtig mit euren Daten, mit euren Informationen. Denn alles, was einmal im Internet gelandet ist, wird für ewig dort herumgeistern. Man kann nicht sicher irgendetwas im Internet löschen, aber man kann ziemlich sicher alte Informationen wieder hervorzaubern.
Weißt du, wie das die Dinger da heißen, wo die zu finden sind?
Mhm.
Internetfriedhöfe.
Internetfriedhöfe?
Ja, und da kann man auch zum Beispiel, höre ich ja immer wieder, dass man sagt, auf so einem Internetfriedhof habe ich übrigens eure alten Computerclub-Seiten wieder gesehen, obwohl der WDR sie ja rausgeschmissen hat.
Mhm.
Also, wie gesagt, einmal Internet, immer Internet. Und das ist doch schon einige teuer zu stehen gekommen, die gesagt haben, ich habe doch alles gelöscht und so weiter. Wie ist das eigentlich rechtlich, wenn so etwas, was im Internet verboten
ist? Ja, gut, okay, am Ende darüber reden.
Erzähl von deiner Schwiegermutter.
Es gab zu einem Zeitpunkt einen Anruf von irgendeinem Callcenter bei meiner Schwiegermutter. Die Dame ist 93 Jahre alt, geistig und körperlich also wirklich fit. Und die haben dann erzählt, wie großartig alles sei und neuer Tarif und bla bla bla. Und sie hat nur gesagt, nee, das will ich nicht, fertig. Einen Tag später, bekam sie eine Auftragsbestätigung. Ich habe gedacht, ihr tickt doch wohl alle nicht mehr sauber.
Was hat ihr denn gekauft, ein Handy?
Nein, einen neuen Tarif mit irgendwelchem Prepaid und Pre-Selection und was weiß ich, irgend so ein Krempel da drin. Und sie will das nicht, sie braucht das nicht, sie telefoniert das nicht sehr viel, wird in der Hauptsache angerufen. Daraufhin haben wir dann einen Widerruf, vorsichtigerweise, denn das war ja Betrug, muss man ganz klar sagen. Hier wurde im Namen der Telekom, vielleicht nicht im Auftrag, aber zumindest im Namen versucht, eine Dame zu betrügen. Daraufhin habe ich sowohl an den René Obermann geschrieben, wie auch an die zuständige Koblenzer Niederlassung. Und da passierte gar nichts. Dann kam ein, ich möchte mal sagen, Wurschtzettel aus Bonn. Der war ohne Name, ohne Sender, ohne irgendwas. Man hätte das angenommen und man würde sich melden. Das ist aber jetzt 2 Monate her, haben sie wahrscheinlich in eine Tonne getreten. Und es kam eine neue Auftragsbestätigung. Und diese neue Auftragsbestätigung, da musste ich dann wirklich ernsthaft darüber nachdenken, was das soll. Da wurde auf ein Telefonat Bezug genommen, was niemals stattgefunden hat. Und dann sah ich plötzlich, dass es wohl das Datum meines Schreibens war, als es bei denen eingegangen ist. Und da hat man die alten Sachen wieder als neu beauftragt eingestellt. Obwohl ich gesagt habe, ich will alles so lassen, wie es ist und soll sich nichts ändern. Naja, gut. Ich habe gedacht, wenn die so doof sind und müssen dann eine Auftragsbestätigung schicken, wenn sie einen Auftrag nicht ausführen sollen. Das Perfide an der Sache war, dass die Schaltung innerhalb des Widerspruchs Zeitraumes sein sollte. Man kann ja Geschäfte am Telefon, Haustür und so weiter widerrufen und im Internet. Und man hat diesen Auftrag, die Ausführung innerhalb dieser Widerspruchsfrist gelegt. Also es ist eine ganz schöne Schweinerei, was da im Namen der Telekom passiert. Gut, vergessen, alles fertig. Plötzlich nächste vergangene Woche, sagte sie, da ruft mich immer so eine Frau an und sagt mir herzlichen Glückwunsch und ich lege da immer auf. Und dann ruft die kurz darauf wieder an und dann sagt die ganz viele Zahlen und da lege ich wieder auf. Und das macht die dann am Tag 10 Mal. Ich habe erst gedacht, das sind Werbeanrufe. Bis ich dann bei einem Anruf mal auf ihre Mailbox gelaufen bin. Also eine T-Com-Box. Die heißen ja T-Com. Schreibt sich zwar T-Com, aber... Und da habe ich gedacht, Mensch, das hat die doch gar nicht. Ja, und da bin ich dahinter gekommen. Die Telekom hat dieser Dame, dieser 93-Jährigen, eine Mailbox eingerichtet. Und die ruft dann immer an und sagt, nun bitte aktivier mich doch, mach mal, tu mal und so weiter.
Jetzt kommt's aber, deine Schwiegermutter hat ein Telefon, was überhaupt keine Tonwahl kann.
Ich habe mir erstmal aus dem Internet eine Bedienungsanleitung runtergeladen, wie man sie deaktivieren kann. Bin da hingegangen, wollte das machen. Das heißt, der Junior ist hingegangen, der Thomas. Und der sagte, ja, die Oma hat ja nur ein Impulswahltelefon. Die kann gar nicht das Ding bedienen oder aktivieren.
Hätte man doch noch ein Telefon dazu verkaufen können.
Das wäre die Konsequenz gewesen. Also musste man jetzt erstmal ein anderes Telefon installieren. Dann haben die Menüs nicht gestimmt, die in der Bedienungsanleitung standen, zum Deaktivieren. Nachdem es dann nach über einer Stunde gelungen war, diesen Mist zu deaktivieren, hatten wir immer noch das Problem, dass ich die Box einmischte, wenn man nicht schnell genug ans Telefon kam und gesagt hat, es ist keine T-Net-Box installiert. Klack, abgeschaltet.
Ja, damit war das Gespräch weg.
Ja, ich frage mich... Ja, natürlich.
Und deine Schwiegermutter kam nicht schnell genug ans Telefon?
Nö, innerhalb von 20 Sekunden schaffte das nicht. Ja. Und da habe ich dann die Hotline angerufen und habe gefragt, ob sie eigentlich alle bekloppt sind. Aber ich habe dem Mann
ja gesagt, oder?
Habe dem Mann gesagt, es betrifft ihn nicht persönlich, aber die Telekom, die wären für mich bekloppt. Einer alten 93-jährigen Frau mit Impulswahltelefon eine T-Net-Box aufzuzwingen, ist genauso, als würdest du einem Bauer eine Melkmaschine verkaufen und die letzte Kuh in Zahlung nehmen. Schlauer ist es nicht.
Und man muss ein anderes Telefon haben, um die T-Box anzumelden, damit man sie abmelden kann.
Ja, ich musste erstmal die anmelden, installieren und eine PIN eingeben, damit ich das Ding deaktivieren kann. So hirnrissig sind die. Sorry, aber...
Das war's. Das hat gesessen.
Lieber,
was soll denn jetzt passieren?
Jetzt hält das Ding das Maul, aber... Naja, schauen wir mal. Was passieren soll, wir wissen das nicht so genau, aber in der EU gibt es Bestrebungen, zumindest ein sehr namhaftes Institut, dieses Globalisationsinstitut oder Globalization Institute, BP4, in Brüssel, die beraten die EU, die haben darauf gedrungen, dass man doch nun entbündeln sollte, den Verkauf eines Computers und des Betriebssystems. Also grundsätzlich sollen in der EU nur noch Computer ohne Betriebssystem verkauft werden. Was den einen freut und den anderen ärgert, aber man versucht hier Monopole aufzubrechen. Jetzt müssen wir mal darüber nachdenken, ist das sehr sinnvoll? Mir würde das entgegenkommen, weil ich dann nicht mehr mit Windows bedient werde, was ich sowieso nicht haben will. Aber wie sieht es denn allgemein aus?
Allgemein sieht es auch wahrscheinlich so aus, dass viele Geräte gebundelt gekauft werden, dass da auf dem Computer, auf dem Laptop bereits ein System aufgespielt ist. Das wollen wohl auch die meisten. Und ich schätze, dass das auch der billigste Weg ist, denn die Systeme werden in Massen eingekauft und werden dann draufgespielt, als wenn jeder eine Original-Windows-Installation sich kaufen muss.
Aber wenn ich doch ein teures Betriebssystem mitkaufen muss, auch wenn es im riesen Stückzahlen billiger ist, und ich brauche das nicht mehr kaufen, wird der Computer doch billiger, meine ich mal. Und wenn
das Betriebssystem wird aber doch teurer. Und die meisten Leute, also viele Leute, wollen das nicht aufspielen. Die wollen das aufspielen lassen. Und B, viele werden es nicht können.
Das ist die Frage, ob viele das aufspielen lassen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand anschließend, nachdem er einen Computer gekauft hat, und das ist ja wohl auch der Hintergedanke, gesagt bekommt, wenn du jetzt Windows haben willst, dann kostet das nochmal so und so viel, 100 oder 200 Euro zusätzlich. Oder du holst dir Linux und es kostet gar nichts. Vielleicht ist das wirklich der Weg dahin, dass man ein bisschen naja, sagen wir, mehr Demokratie hat und nicht mehr zwangsweise verwindowt wird.
Wir hatten aber schon diese Zeiten gehabt. Ich kann mich da an Gespräche mit dem Herrn Liefen erinnern, als da OS halbe, haben wir damals gesagt, ja. OS 2 Spiel war, da konnte man Rechner kaufen ohne Betriebssystem und konnte dann entscheiden, ich mache da OS 2 drauf oder ich mache Windows drauf. Alles das gab's schon mal, es ist auch wieder eingestellt worden. Heute wird alles wieder gebundelt.
Auf jeden Fall ist Microsoft sehr dominant. 95% aller Rechner auf dieser Welt haben dieses Betriebssystem drauf. Und was da sonst noch passiert gegen den Willen der Benutzer des Computers, da sollten wir einfach mal reinhören, was uns da ein Anwalt sagt. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es Gerichtsurteile, gar nicht so lange, nur in meinem Alter, es sind schon einige Jahre, muss ich sagen. Da gab es Gerichtsurteile, da wurden Firmen, die unerlaubterweise ein Fax an einen Empfänger geschickt hatten, verurteilt, weil sie dessen Maschinen benutzt haben. Unerlaubte Maschinenbenutzung. Denn, ich meine, das Ding hat Verschleiß und Papier und Strom und was weiß ich nicht alles.
Ja. Ich war auch einer, der belästigt wurde und das hat lange gedauert, bis ich den weg hatte.
Ich finde das auch richtig. Ja. Man darf da nicht einfach Geräte von anderen benutzen, denke ich mir mal so. Aber jetzt ist in der letzten Zeit etwas ruchbar geworden. Und zwar, es gibt ja nun bei vielen Softwareherstellern die Möglichkeit, dass man Updates für Programme über das Internet auf den eigenen Rechner lädt. Es gibt so etwas auch, dass man es abschalten kann. Bei manchen Programmen muss man selbst nachfragen, bei anderen bekommt man gesagt, hör mal, da ist ein Update. Beim nächsten sagt man, hier, ich habe dir das Ding schon geladen. Eine Geschichte ist mir letztens passiert, was dir schon passiert ist, Wolfgang Back, mit Google, mit dieser irgendeiner Informationsleiste oder was, hatte ich plötzlich auch bei mir drauf auf dem Linux-Rechner. Ich habe gedacht, ich werde zum Hirsch. Ich wollte diesen Quatsch gar nicht, also habe ich ihn gleich wieder deinstalliert, weil ich entscheide dann nun selbst, was ich an Software installiere. Aber offensichtlich hat
Microsoft... Aber so ein Mozilla Firefox kriegst du doch gar nicht mehr ohne Google Toolbar.
Doch.
Wo denn?
Ich habe den Kram bei mir rausgeschmissen und fertig.
Ja, aber wenn du lädst du das, so wie ich das sehe, lädst du das immer mit Toolbar und dann musst du es rausschmeißen.
Ich habe jetzt länger keinen mehr geladen. Mhm. Das kann ich nicht beantworten.
Die haben sich bitterböse reingesetzt. Die Google-Leute, denn mittlerweile kannst du es scheinbar aussprechen. Google, sagt er.
Naja, ich habe das seit der letzten Sendung vergessen, seit du mir das beigebracht hast. Du bist eben kein dauerhafter Lehrer. Ja,
komm, mach weiter, komm.
Ja, da ist also das Unternehmen Winzigweich, welches nun eine marktbeherrschende Stellung hat, ein Betriebssystem hat, Windows in verschiedenen Versionen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man Updates ja automatisch herunterladen kann aus dem Internet. Diese Möglichkeit kann man aber untersagen per Programm, dass man anklickt und sagt, ich will das nicht. Und dann werden keine Updates heruntergeladen. Oder doch? Einige Leute behaupten das und bei einigen ist es auch tatsächlich so passiert, trotz dass sie gesagt haben, nein, ich will nicht, sind diese Sachen heruntergeladen worden.
Es war das auch noch gerade noch ein Rechtsanwalt, wo das passierte.
Ja, nicht nur, das sind ja viele Tausende gewesen, aber einen der Betroffenen, den haben wir jetzt bei uns hier in der Leitung und zwar Rechtsanwalt Thomas Feil aus Hannover. Schönen guten Tag, Herr Feil.
Schönen guten Tag zusammen, guten Tag. Hallo.
Herr Feil, bei Ihnen ist es passiert, da hat tatsächlich irgendjemand Ihnen ein Update geschickt, obwohl Sie gesagt haben, ich will gar keine haben.
Genau, also das ist ja das, was wir alle dann als besonders lästig empfinden und wo wir sagen, nee, so auf unserem Rechner rumwuseln und rummachen, wie man so schön sagt, das soll halt nicht sein.
Man kann natürlich auch anders argumentieren und sagen, wenn die Software, die Sie haben, immer kostenlos für Sie, vielleicht auch umsonst, auf den neuesten Stand gebracht wird, dann ist das doch eine gute Sache. Warum wollen Sie das nicht?
Ja, weil ich das einfach nicht mehr kontrollieren kann. Wir haben ja alle so ganz unterschiedliche Bilder, wie große Softwarehersteller mit uns und unseren Daten umgehen. Und an der Stelle ist es für mich einfach so, dass ich nicht möchte, dass einfach auf meinem Rechner, wie gesagt, zugegriffen wird, ohne dass ich da ausdrücklich zu Ja sage.
Das tun Sie aber von Zeit zu Zeit, indem Sie sich anschauen, was wollen die mir schicken. Da könnte es sein, wenn da ein Word-Update ist und Sie haben ein Problem mit Word, sagen Sie, ja, das möchte ich ganz gerne haben, oder?
Ja, aber dann ist das eine wirkliche Willensentscheidung. Dann klicke ich auf irgendeinen Button Update und dann wird was runtergeladen, aber eben nicht automatisch.
So das funktioniert nicht, wenn ich das abschalte bei Winzigweich.
Also wenn man sich die einige Pressemitteilung anschaut und auch das, was dieser berühmte Softwarehersteller dazu offiziell gesagt hat, funktioniert es wahrscheinlich doch. Also zumindest ist es so, dass sie bei dem Windows-Betriebssystem neben der Nachricht doch durchaus Programmupdates aufgespielt bekommen, ob sie wollen oder nicht.
Wie haben Sie das festgestellt?
Ich bin hier nicht so der Technik-Freak, aber man fängt natürlich dann, wenn man bestimmte Nachrichten liest, ein wenig an, sich umzuschauen. Und wie gesagt, es gab ja Pressemitteilungen, dass Microsoft selber zugegeben hat, dass das nicht so ganz geschickt war. Wir hatten die formuliert, ein Microsoft-Manager hat gesagt, das müsste eben sein, dieser Windows-Update-Client müsste eben regelmäßig abgedatet werden, damit man die neuesten Updates auch überhaupt darüber informiert werden kann. Das ist für mich nicht so ganz spontan einleuchtend.
Jetzt hat also jemand unerlaubt Ihren Computer benutzt, hat Ihnen da Software rübergeschoben, die Sie nicht haben wollen. Mhm. Und jetzt sind Sie hingegangen und haben einen Strafantrag gestellt, allerdings gegen Unbekannt. Sie wissen ja nicht, wer es war.
Genau, also Microsoft ist ja dann doch nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Vielzahl von Unternehmen. Und da haben wir an der Stelle gesagt, gut, da wir es nicht genau wissen, müssen wir halt offiziell Strafanzeige gegen Unbekannt stellen, weil eben hier auf unseren Rechnern Daten verändert worden sind.
Wogegen haben die denn verstoßen? Weswegen können sie Strafvertrag stellen?
Ja, es gibt so eine relativ unbekannte Vorschrift im § 303 klein a Strafgesetzbuch. Wenn der Gesetzgeber anfängt mit kleinen Buchstaben, dann wird es immer
ein bisschen... Da bin ich auch mal gespannt, was jetzt bei rauskommt.
Ja, das ist immer, da sieht man dann immer, da ist dann nachträglich immer noch was reingekippt worden ins Gesetz. Da heißt es, wer rechtswidrig Daten löscht oder verändert, ich lese mal nicht den ganzen vor, sondern wer rechtswidrig Daten verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Oh, Bill Gates.
Ja, darf nicht mehr in Deutschland einreisen. Ja, und da haben wir eigentlich, ich sag mal, das Schöne, was wir sonst nicht so häufig haben, einen relativ kurzen, knappen Straftatbestand. Da steht nämlich drin, wer rechtswidrig Daten verändert. Datenveränderung, hat Microsoft selber gesagt, machen wir,
ja.
Ist notwendig. Und rechtswidrig heißt, wenn keine Einwilligung vorliegt oder keine gesetzliche Grundlage, dann war es das.
Mhm. Aber Sie hätten doch auch Microsoft anzeigen können, denn ist das nicht durch Microsoft passiert, ja. Auch wenn das ein anderer Anbieter vielleicht war, aber Microsoft hat ihn doch lizenziert, dass er updaten darf.
Ja, aber dann ist ja die spannende Frage, ist das eine Firma in Irland, über die bestimmte Lizenzen vertrieben werden? Ist das die Microsoft Deutschland GmbH? Ist es die amerikanische Muttergesellschaft?
Und Microsoft Kasachstan?
Ja, wo auch immer. Vielleicht wandert die jetzt ja auch nach der Strafanzeige. Keine Ahnung. Also deswegen haben wir gesagt, dann wollen wir jetzt nicht uns in die Brennnessel setzen, indem wir jetzt jemand Falsches eines Straftatbestandes bezichtigen und haben uns dann eher entschlossen, Strafanzeige gegen Unbekannt zu machen, wobei wir eben reingeschrieben haben, auch das nach unserer Vermutung, dass zumindest die Microsoft Deutschland GmbH irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben muss oder kann.
Was macht jetzt der arme Richter daraus?
Ja, der Staatsanwalt, bei dem das jetzt irgendwie auf dem Schreibtisch liegt, hat natürlich jetzt eine Schwierigkeit. Wir haben ihm die Pressemitteilung beigelegt, sodass er auch gleich die Stellungnahme der Firma Microsoft hat. Er muss jetzt ermitteln. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Und das ist ja so ein bisschen unser Phänomen, dass ja ganz viele Softwarehersteller in unterschiedlichen Situationen genau das so ausnutzen. Stichwort ständige Aktualisierung von irgendwelchen Tool-Leisten oder was es sonst alles Nettes gibt. Heute rief jemand an und schilderte ein ähnliches Phänomen mit dem Media Player, den er komplett deinstalliert hatte und dann ständig aber trotzdem wieder neu aufgefordert wurde, ihn zu installieren.
Aber da hat die EU ja schon Microsoft fürchterlich auf die Pfoten gehauen und mittlerweile machen die wieder sowas.
Also so seine Schilderung, er schilderte also wirklich aus der Situation als Betroffenen so die Erlebnisse der letzten Tage und Wochen. Und da war das eben nach seiner Schilderung so, dass beim Media Player eben auch wieder dauernd so eine Selbstinstallation erfolgt. Also offensichtlich Programmteile noch auf dem Rechner nach der Deinstallation vorhanden sind.
Ja, der hängt also sehr tief im System drin.
Was
und den kann man nicht vollständig da entfernen, ja. Ohne dass irgendetwas passiert.
Was erwarten Sie denn für ein Urteil? Erwarten Sie überhaupt eine Anklage?
Also wenn ich ehrlich bin, ich erwarte es eigentlich nicht. Wobei jetzt die Staatsanwaltschaft aus unserer Sicht eben, wie gesagt, das Phänomen hat, dass es eigentlich nur ich sag mal, mit dem Argument mangels öffentliches Interesse oder sonstigen Argumenten man auf die Idee kommen kann, das Ding einzustellen.
Kann man das auch einstellen, weil ein sehr hohes öffentliches Interesse daran
ist? Gerade nicht, gerade das nicht.
Dann könnte das ja vielleicht doch was werden, denn überlegen Sie mal Folgendes. Ich habe am Wochenende darüber nachgedacht. Wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Unternehmen seine Software, die auf irgendeinem fremden Rechner irgendwo auf der Welt läuft, und die ist ja so gebaut, dass sie jetzt kontinuierlich nachfragt, hör mal, Mutter, irgendwo hast du was Neues für mich. Das heißt, die benutzt ihren Rechner, ohne dass sie es wollen, indem sie nachfragt, benutzt Leitungen. Wenn diese Funktionalität jetzt aber anders genutzt würde, stellen Sie sich vor, und ich kann, das ist jetzt einfach nur eine Spinnerei von mir, überhaupt keine Realität dahinter, stellen Sie sich vor, die Regierung in den Vereinigten Staaten würde sagen, liebe Bill Gates, liebe Microsoft, ich will jetzt das, was die Deutschen sich da wünschen, nämlich einen Trojaner, in die und die und die Computer haben. Dann wäre Microsoft doch mit dieser Funktionalität durchaus in der Lage, dass sie sagt, da meldet sich wieder der Rechner mit der Seriennummer und mit dieser Lizenznummer und dem müssen wir jetzt einen Trojaner schicken. Das heißt, die Funktionalität ist doch schon eingebaut in diesem Betriebssystem.
Ja.
Das heißt, mit anderen Worten, das, was die Deutschen jetzt versuchen, krampfhaft seit Monaten da zu installieren, ist in Windows drin. Man muss nur auf die richtigen Tasten drücken und per Gesetz sagen, jetzt musst du diese Trojaner verschicken. Ich finde, das ist so eine perfide Situation, dass so etwas überhaupt geht. Ich kann es gar nicht nachvollziehen.
Ja, wobei es liegt ein bisschen auch daran, dass diese Strafvorschriften bisher nicht so im Blickpunkt standen. Also ich kann nachvollziehen, also Juristen haben ja eine gewisse Technikfeindlichkeit, also jedenfalls ein Großteil der Juristen. Das ist nicht so ein Thema, was sofort, ich sag mal, auch im Fokus der Staatsanwaltschaften Ermittlungen steht. Und wir haben jetzt im Zuge dieser Sachen, Stichworte Online-Durchsuchungen und Hackerparagraphen, haben wir im Grunde so eine neue Wahrnehmung dieser ganzen Vorschriften. Und in dem Zuge könnte das sein, dass auch manches, was eigentlich sich über Jahre so als mehr oder weniger selbstverständlich eingebürgert hat, plötzlich nochmal ganz kritisch auf den Prüfstand gestellt werden muss.
So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei herauskommt. Aber ganz kurz noch, wir kriegen schon Zeichen aus der Regie. Ich hätte einen anderen Fall für Sie vielleicht, der ist ein bedeutend erfolgversprechender. Ich versuchte immer noch eine Anzeige zu machen gegen alle Autofahrer. Die Autofahrer, die blinken mit ihrem Blinker über Grundstücksgrenzen hinweg. Die blinken einfach, wenn die rechts herumfahren. Und das ist verboten. Optische Datenübertragung über Grundstücksgrenzen hinweg ist monopolisiert. So, und die haben Sie in Ihrem Kraftfahrzeugschein eine Ausnahmegenehmigung, dass Sie blinken dürfen? Nein.
Nein, also nicht, dass ich wüsste.
Ja, sehen Sie, das ist der nächste Fall.
Naja. Also es bleibt also spannend.
Ja, es bleibt spannend. Rechtsanwalt Thomas Feil wehrt sich gegen unerlaubte Updates. Schönen Tag noch zu Ihnen nach Hannover.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
Seit 1996 archiviert eine gemeinnützige Organisation in den USA das Internet.
Und dieses Internetarchiv, das heißt natürlich nach mir benannt, Wayback.
Es ist unglaublich, wo dieser Mann überall drin steckt. Du bist ja wirklich der Größte. Ja, 85 Milliarden Internetseiten haben die gespeichert in dieser Zeit. Das heißt, alles, was im Internet irgendwann mal aufgetaucht ist, wird gespeichert.
Das nennt man dann einen Internetfriedhof, wo alles gelagert wird, was eigentlich schon tot ist. Und ich habe das immer gehört von den Zuhörern, die gesagt haben, übrigens eure Seiten vom Computerclub im WDR, die sind auf diesem Friedhof da zu finden. Die sind noch da, obwohl der WDR sie ausgesperrt hat. Also daher weiß ich, dass das alles zu finden ist, was einmal da war. Einmal da, niemals weg.
Ich meine, die gehen auch davon aus, dass sie sagen, man hat das Ziel für künftige Generationen, das Internet in seiner historischen Entwicklung zu bewahren, damit man später da mal sieht, wie hat es sich entwickelt, was war drin, wie sahen die Seiten aus, wie waren die Inhalte überhaupt und so weiter. Also ich denke schon, auf der einen Seite kann man so etwas verstehen, aber mittlerweile gibt es natürlich Probleme, dass Finanzbehörden sich dieser Archive bedienen. Die Webadresse ist übrigens www.archive.org oder archive.org. Die gucken einfach da rein, was hat er gemacht, wann war der wo, was hat er für Informationen drin, wo hat der irgendwelche Aktivitäten gehabt. Genauso weiß man mittlerweile auch, dass es in Amerika mehr als 50% aller Personalchefs gibt, die bevor Sie jemanden einstellen, im Internet in diesen Wayback-Maschinen nachsehen und gucken, was ist das für einer? Was macht der? Was tut der? Hat der sich zu irgendwelchen politischen Sachen geäußert? Hat der irgendwas Böses über meine Firma gesagt? Und so weiter und so weiter. Also es ist schon ganz schön problematisch, wenn man sich das überlegt. Man darf im Prinzip gar nichts mehr veröffentlichen, wenn man nicht will, dass irgendjemand selbst Jahre oder Jahrzehnte später sagen kann, dann und dann hast du das und das und das getan.
Kann es auch problematisch werden, wenn ich, sagen wir mal, schon eine Abmahnung gekriegt habe, habe eine Unterlassungserklärung unterschrieben, dass das, was ich nie mehr öffentlich irgendwo zur Schau stellen werde, was ich da bösartig gemacht habe, wenn man das jetzt wieder in diesem Friedhof wiederfindet, was ist dann?
Ja, für dich nicht. Wenn du aufgrund einer richterlichen Entscheidung Informationen aus deiner Webpräsenz herausnimmst, dann hast du dem ja Genüge getan. Du kannst ja nicht durch die ganze Welt reisen und jeden Rechner überprüfen, ob da möglicherweise noch Kopien davon drauf sind. Das geht ja nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Das heißt also, all diese Sachen sind im Grunde genommen einfach nur Spiegelfechterei. Du nimmst es bei dir raus, aber es ist überall anders noch zu finden. Man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass das Internet nie vergisst. Das Internet ist eine, dynamische Erinnerung, die immer neue Inhalte dazu bekommt und die alten Inhalte weiterhin speichert. Wir werden irgendwann auch in 50 und in 100 Jahren noch darauf zurückgreifen können, auf das, was wir heute und hier gesagt haben. Da werden die Leute vielleicht darüber lachen, weil es viel andere Probleme gibt.
Wie schnell geht denn das, dass das in dem Friedhof gespeichert ist?
Ich weiß es nicht. Also ich habe Informationen von vergangenen Jahren darin gefunden. Also die haben ja nun zigtausende von Robotsprogrammen laufen. Und das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, das zu verhindern. Diese, die immer neue Daten eruieren, die machen ein Data Mining. Und wenn ich jetzt nicht will, dass meine Domain, meine Präsenz gespeichert wird, dann muss ich das...
Musst du verschlüsseln?
Nein... Ja, und dann kann ich es gleich auch unsichtbar machen. Dann muss ich in meinem Webauftritt in die robots.txt-Datei eine entsprechende Information hineingeben. Daran halten sich diese Organisation oder diese Organisation. Mhm. Und wenn du dann hineinschreibst, ich glaube so User Agent, IA_Archive, Disallow und sowas, wenn das da drin steht, wenn man diesem Robot das verbietet, die Daten zu sammeln, werden die nicht gesammelt. Aber wer weiß das und wer tut das? Die Webseiten, die ich so besuche, wenn ich mal danach gucke, kaum irgendwo steht so etwas drin. Also, auf der einen Seite gibt es diese Sachen, die sicherlich gut sind, auf der anderen Seite bergen sie Gefahren. Das sind nun mal unsere Entwicklung, unsere Internettechnologie. Sie hat gute und schlechte Seiten. Aber es ist nicht das Einzige, dieses Archive.org. Auch bei Google, auch da haben wir unglaublich viele Datensammlungen. Auch da kann man in ein Webarchiv gehen. Das kann man beim Suchen sogar noch auswählen. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Oder Spock.com hatten wir ja auch schon dazwischen.
Das hatten wir auch schon. Da gibt es auch noch mehrere Sachen. Also wir sollten vorsichtig sein mit all dem, was wir selbst aus uns heraus ins Internet stellen. Alles das, was einmal drin steht, wird nie mehr wieder rauskommen.
Und das ist auch die Juristen, wenn die zum Beispiel das Scheidungsrecht geändert haben, dann brauchten die 25 Jahre dazu, bis sie soweit waren. Jetzt muss alles innerhalb von Jahresfrist geschehen und da kommt eben keiner mit. Da denkt auch keiner drüber nach, über die Konsequenzen, die da passieren. Nur wir denken über die jetzige Konsequenz nach, nämlich Daumen nach oben.
Ja, du bist aber heute schnell. Ich wollte noch ein Lied zum Abschied singen.
Oh ja, also. Das hören wir.
Nee, dann lieber nicht.
Daumen hoch, EBÜB.
Das EBÜB haben wir das letzte Mal übrigens vergessen. Ja,
wurde aber heute EBÜB.
Nochmal EBÜB. Das reicht für die nächsten 30 Jahre.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.